Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Nach der Tour de France vor anderthalb Wochen wurde jetzt auch der Giro d'Italia für 2020 vorgestellt. Die neue Streckenführung ist raus. Die 103. Auflage des Giro d'Italia startet in Ungarn, geht dann über Sizilien und die Adriaküste weiter nach Norden in Italien und macht auch noch einen Abstecher nach Frankreich. Es ist also viel geboten und das auf 3580 Kilometern mit fast 45.000 Höhenmetern und einem ganz anderen Punkt noch, der Tour de France in diesem, im nächsten Jahr wahrscheinlich fehlt. Einzelzeitfahren. Da gibt's nämlich einige beim Giro 2020 und das besprechen wir alles jetzt im Detail mit unserem Radsport-Experten, mit Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Malte, grüß dich.
Und es gibt noch was, was beim Giro 2020 neu sein wird. Peter Sagan ist mit dabei.
Ja, ganz, ganz große News, Peter Sagan am Start. Ich habe mich auch schon lange gefragt, wann er es endlich mal macht, denn er hat ja ein sehr großes Italien-Fable, ist ja da Profi geworden, spricht ja auch sehr gut Italienisch. Zumindest das, was ich so hören konnte, mein Italienisch ist jetzt nicht so berauschend. Aber es klang sehr gut bei der Streckenpräsentation, was er da von sich gegeben hat. Ja, jetzt muss er seine geliebte Kalifornien-Rundfahrt mal auslassen. Aber er hat ja, ich glaube, zu so einer großen Karriere gehört auch mal eine Giro-Teilnahme dazu.
Ganz genau, Tour de France, grüne Trikots hat er en masse, will er aber trotzdem im nächsten Jahr auch fahren, aber dazu eben den Giro auch noch mitnehmen. Ja, und der Giro 2020, das hat der Giro-Chef Mauro Venier gesagt, ein Giro, bei dem man von Anfang bis Ende kämpfen muss und diesmal dürfen auch die Zeitfahrer mitkämpfen.
Ja, es ist eine sehr ausgewogene Strecke, da ist wirklich für jeden Fahrertyp was dabei, vom Zeitfahrer über den Kletterer zum Puncheur, zum Sprinter, zum Ausreißer. Ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Da wird keiner jetzt kategorisch ausgeschlossen und deswegen bin ich auch schon neben der Strecke sehr gespannt, wer dort alles an den Start gehen wird.
Wir spekulieren nachher mal noch ein bisschen hier in der Sendung darüber, wer dann vielleicht von so einem Kurs profitieren könnte. Vorher wollen wir uns den Kurs aber mal etwas näher angucken. Ich hatte schon gesagt, 3580 Kilometer, fast 45.000 Höhenmeter, 5 Hochgebirgsetappen, alles Bergankünfte, 6 mittelschwere Etappen, 7 Chancen für die Sprinter und dann eben auch diese 3 Einzelzeitfahren. Insgesamt 58,8 Kilometer werden in Einzelzeitfahren zurückgelegt und das geht dann auch schon los mit der ersten Etappe, die dann in Budapest mit einem Einzelzeitfahren über 8,6 Kilometer abgehalten wird.
Ja, relativ kurz. 8,6 Kilometer ist jetzt, ja, braucht man nicht allzu lange für. Darf man sich aber auch nicht täuschen lassen, denn die letzten anderthalb Kilometer, die gehen so mit ungefähr 4,1% bergan. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Prolog, den wir dieses Jahr in Bologna hatten. Da waren es ja 9,5 Kilometer und da waren die letzten 2 Kilometer berganführend. Allerdings schon ein bisschen schwerer, als das in Budapest der Fall sein wird. Also da waren es ja doch teilweise 10-12%. Es ist nicht so ein richtiger Vollgaskurs. Man muss sich bestimmt für diese letzten anderthalb Kilometer ein bisschen was aufsparen. Es gibt auch unterwegs so ein paar enge Schikanen, was man jetzt so auf der Karte sehen konnte. Muss man natürlich gucken, wie breit oder schmal da die Straße ist. Aber ist auf jeden Fall ein schöner Kurs, um dann sich da schon mal das erste Zeitpolster als Zeitfahrspezialist auf die Bergfahrer zu schaffen.
Und vielleicht auch das Maglia Rosa dann von dort rüber nach Italien zu tragen. Auf der vierten Etappe geht's dann nach Sizilien. Vorher sind in Ungarn noch 2 weitere Etappen zu absolvieren. Das sind aber eigentlich klare Sprinter-Etappen. Von Budapest nach Győr über 192 Kilometer und von Székesfehérvár war nach Nagy Kanizsa über auch 193 Kilometer.
Genau. Klassische Etappe für die italienischen Zweitdivisionäre, die per Wildcard da sind, sich in der Ausreisegruppe zu präsentieren. Ja, topografische Schwierigkeiten gibt es da nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie Wind eine Rolle spielen kann, aber es ist halt flach. Wir können da eigentlich von einem Sprint ausgehen. Was vielleicht interessant sein könnte, wir haben ja Peter Sagans Start schon angesprochen. Der ist ja jetzt auch nicht der Allerschlechteste in so kurzen Zeitfahren. Und wenn er es im Prolog schafft, halbwegs nah an Rosa dran zu sein, oder vielleicht ist er sogar auch schon in Rosa, aber dann gibt es da auf jeden Fall in den ersten Tagen für ihn dann über Bonussekunden vielleicht sogar auch die Chance, sich dann Rosa zu holen, wenn es im Zeitfahren noch nicht geklappt hat. Und ich glaube, dass Peter Sagan jetzt nicht in Italien an den Start geht, um da einfach nur sich mal das Land vom Rad aus anzugucken, sondern der wird da schon Ambitionen haben. Mhm. Und ja, wäre ein Szenario, was durchaus denkbar wäre, Peter Sagan in Rosa auf den einer der ersten Etappen.
Und ambitioniert ist ja dann auch das, was ab der vierten Etappe in Italien dann auf dem Programm steht. Da wird's dann deutlich hügeliger, welliger, ja, und sogar bergiger. Denn auf der fünften Etappe, da steht dann auch schon die erste Bergankunft an. Also es geht dann sehr, sehr forsch weiter.
Ja, wir sind auf Sizilien. Die vierte Etappe ist eher so ein Klassikerprofil. Es geht von Monreale nach Agrigento. Es sind zwar nur 136 Kilometer, dafür aber haben die letzten 3,8 Kilometer so etwa 5,4% Steigung. Also das ist schon eine Puncheur-Ankunft. Ich glaube, einen Sprinter als Sieger werden wir da nicht sehen. Ist vielleicht sogar so eine, ja, Diego Ulissi, Peter Sagan-Ankunft. Der Giro war zuletzt 2008 in Agrigento. Damals hat Riccardo Ricco gewonnen. Auch aus einem Sprint der Klassementfahrer heraus. Und das damals schon am zweiten Tag. Ja, den Ort kennt man auch. 1994 fand da die Straßen-WM statt. Luc Leblanc ist der Weltmeister geworden. Ja, und am nächsten Tag erste Bergankunft, fünfte Etappe. Fast so ein bisschen wie bei der Tour. Da gibt's ja am vierten Tag schon die erste Bergankunft. Ähnlich hoch wie bei der Tour, 1775 Meter auf dem Ätna, 18,7 Kilometer lang der Anstieg, 6,6%, das ist jetzt nicht das steilste, was es so gibt, ist zuvor auch schon ein bisschen wellig. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen wie 2017 läuft. Damals gab es auch, glaube ich, auf der vierten Etappe war es damals die Ankunft auf dem Ätna, und da haben sich die Favoriten eher so ein bisschen belauert, weil auch der Wind sehr, sehr stark war. Und dann hat letztlich Jan Pollans als Ausreißer gewonnen, und der einzige von den Favoriten, der, ich glaube, so 20 Sekunden rausgeholt hat, das war Ilno Sakarin. Also ja, gut möglich, dass auch gerade dadurch, dass der Giro noch richtig, richtig schwer wird in der dritten Woche, viele noch gar nicht so richtig in die Offensive gehen wollen und dass es dann eher so ein Taktieren und Abwarten gibt.
Auf der sechsten Etappe Catania nach Villafranca Tirrena, 138 Kilometer, klingt erstmal sehr kurz und klingt eigentlich nach einem eher bergigen Terrain, ist aber irgendwo auch eine Sprinteretappe, weil es vor allen Dingen zum Ziel hin fast einen Zielschuss gibt und einen sehr lang.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also die letzten 63 Kilometer geht es halt nur bergab und flach zum Ziel. Aber vorher gibt es halt schon einen größeren Anstieg. Der ist, also ich habe den mal so bei auf dem Etappenprofil mal so grob nachgemessen und nachgerechnet. Da bin ich so auf ungefähr 22 Kilometer bei 4% gekommen. Ist halt die Frage, wie das gefahren wird, wenn es eine starke Ausreißergruppe gibt. Durchaus möglich, dass sie durchkommt. Andererseits, die Sprinter sind natürlich noch relativ frisch und auch ihre Mannschaften. Und diese 63 Kilometer bergab, da kann man halt schon ordentlich was an Zeit nochmal gut machen. Ja, ich würde jetzt mal auf Sprinteretappe tippen, aber es gibt auch die Chance für Ausreißer an dem Tag.
Ausreißerchance gibt's auch auf der siebten Etappe, dann nämlich, wenn man den Giro auf dem italienischen Festland erstmals richtig bestaunen darf. Mileto nach Camigliatello Silano. 223 Kilometer lang. Das ist wirklich was, wo es genügend Möglichkeiten gibt, um auszureißen. Und es gibt auch fiese Anstiege dabei.
Ja, das ist die erste so richtige klassische Giro-Etappe. Also deutlich über 220 Kilometer. So bislang waren die Etappen ja alle relativ kurz. Gerade die drei auf Sizilien. Das ist eine Etappe, die erinnert mich so ein bisschen, ich meine, dass es dieses Jahr die achte war nach San Giovanni Rotondo, als Fausto Masnada gewonnen hat und Valerio Conti das rosa Trikot übernommen hat von Primoz Roglic. Denn es gibt, ja, ist auch eine sehr lange Etappe, es geht ständig auf und ab und zum Schluss gibt es so einen 23 Kilometer langen Anstieg. Aber wenn man da oben ist, da sind es noch so 10 Kilometer leicht bergab, ein bisschen wellig Richtung Ziel. Das ist halt für die Klassementfahrer irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Deswegen werden sie, glaube ich, da auch sich eher zurückhalten. Man muss natürlich auch mal gucken, wer hat das rosa Trikot. Gerade wenn es jemand sein sollte, der am Ende den Giro gewinnen möchte, kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein Tag ist, wo man das Trikot wieder abgeben kann an den ungefährlicheren Ausreißer und um die eigene Mannschaft ein bisschen zu schonen. Also ich glaube schon, das ist ein Tag für die Ausreißergruppe und nichts für die Klassementfahrer.
Und die Klassementfahrer, die können sich dann auch auf der achten und neunten Etappe ein bisschen ausruhen. Da wird's dann wieder flacher, beziehungsweise auf der neunten dann wieder mit eher welligem Terrain, aber auch nicht unbedingt was, wo man jetzt als Klassementfahrer groß drauf achten muss, dass man da zu viel Zeit verlieren könnte.
Nee, denke ich auch. Also man könnte fast sagen, also gut, wir bewegen uns auch an der Adriaküste entlang, da kann es natürlich auch immer mal Wind geben, aber prinzipiell sollten das jetzt eigentlich 3 Ruhetage sein, also 2 auf dem Rad und einer dann im Hotelbett. Ja, ich glaube nicht, dass da jetzt, also auf dem Papier sollte da nichts passieren in Sachen Klassement, das sind so wirklich klassische Sprinter-Etappen.
Aber das Hotelbett sollte nicht zum kompletten Ruhekissen werden, denn die Klassementfahrer sollten auf Hab-8-Stellung sein und sich vor allen Dingen auf die 10. Etappe, die Etappe nach dem Ruhetag, dann vorbereiten. San Salvo nach Tortoreto Lido, 212 Kilometer lang. Da kann's durchaus auch mal gefährlich werden.
Ja, gerade so der Tag nach dem Ruhetag, das sagen wir ja oft und das erlebt man ja auch immer wieder bei den Rundfahrten, dass bekommt nicht jedem gut. Da gibt's immer mal so 1 oder 2, die sich da richtig schwer tun. Deshalb, das Finale ist halt echt nicht ohne. Da gibt's so in Tortoreto Lido ja einen Rundkurs, wo es doch einige Male über einen ziemlich zwar kurzen, aber doch sehr knackigen Anstieg geht. Ja, ist auch wieder eigentlich eine klassische erste Woche Giro d'Italia-Ankunft, auch wenn wir uns jetzt schon in der zweiten Woche befinden. Aber nichts für die Sprinter. Wird trotzdem sehr, sehr aggressiv gefahren, weil viele Fahrer natürlich hoffen, irgendwie im Finale sich gut platzieren zu können. Und da muss man auch als Klassementfahrer aufpassen, denn da können auch mal Lücken im Feld aufgehen und ja, zack, hast du irgendwie 20, 30 Sekunden verloren und das will ja nun wirklich keiner haben auf so einer Etappe.
Die Sprinter sind dann auf der 11. Etappe wieder dran, 181 Kilometer ist sie lang, endet in Rimini, flache Etappe für sie, dann 12. Etappe, 205 Kilometer lang, ein Rundkurs um Cesenatico, aber ein ziemlich langer.
Ziemlich lang, 205 Kilometer, ziemlich anstrengend, ist wie ein Sägeblattprofil, also es sieht wirklich aus wie ein Ardennenklassiker. Also, es geht nicht mega hoch hinaus, aber den ganzen Tag hoch und runter und auch sehr, ja, wie soll man sagen, geschichtsträchtig oder emotional sicherlich sehr aufgeladen in Italien, denn das ist die Heimat von Marco Pantani. Der kam aus Cesana, also aus der Nähe von Cesenatico. Und das, ja, ist eine Runde, die so durch sein ehemaliges Trainingsgebiet führt. Er ist ja 2004 verstorben. Ich denke mal, die meisten kennen ja so ein bisschen die Geschichte. Da gibt's ja immer noch, ja, nicht so, einige sind ja dann sich noch nicht ganz im Klaren, ob er nun wirklich an einer Überdosis gestorben ist oder ob er doch irgendwie ermordet wurde oder Opfer einer Verschwörung wurde. Ja, ich glaube, das ist so ein Ausreißertag. Das Finale ist zwar wieder flach, die letzten 20, 30 Kilometer, aber ich glaube, davor werden die Sprinter dann doch ganz schön leiden durch die Emilia-Romagna. Und deshalb glaube ich an einen Sieg einer Ausreißergruppe.
Auf der 13. Etappe dann nochmal wieder was für die Sprinter. 2 kleine Anstiege sind dabei, 29 beziehungsweise 14 Kilometer vor dem Ziel. Ansonsten sehr, sehr flach, Cervia nach Monselice, 190 Kilometer lang. 14. Etappe, da gibt's dann das nächste Zeitfahren.
Ja, und quasi das lange Zeitfahren des Giro von Conegliano nach Valdobbiadene, 33,7 Kilometer. Schön durch die Weinberge, also es ist bestimmt eine Region, in der man auch gut Urlaub machen kann und sich richtig gut gehen lassen kann. Ist aber tricky, würde ich sagen. Also das Profil ist schon wellig, auch wenn es trotzdem den Spezialisten entgegenkommt. Aber es gibt nach 7 Kilometern einen ziemlich fiesen Anstieg, die Muro di Ca del Poggio. Also Poggio heißt ja Hügel auf Italienisch. Ja. Entsprechend ist das Ding auch nicht sehr lang mit 1,2 Kilometern, hat aber im Schnitt 11,7%. Also das ist schon eine richtige Rampe. Da braucht man auf jeden Fall ein kleines Kettenblatt und hinten auch eine gute Übersetzung, um da flüssig hochzufahren. Und wer dort zu schnell hochfährt, der hat halt danach, also man hat danach halt noch knapp 25 Kilometer bis zum Ziel. Und wenn man da schon so richtig in den roten Bereich geht, da kann man sich schon den Stecker ziehen. Also hoffen wir mal, dass das keinem passiert. Der Zielort ist interessanterweise der gleiche wie beim langen Zeitfahren des Giro 2015. Damals hat, ich meine, Vasil Kirienka hat damals gewonnen. Bin ich aber gerade auch nicht ganz sicher. Alberto Contador war auf jeden Fall Dritter, das weiß ich noch. Der hat damals den Giro gewonnen. Das Zeitfahren war damals aber deutlich länger. Das waren ja über 50, fast 60 Kilometer. Das ist diesmal nur knapp die Hälfte davon.
33,7, um genau zu sein. Auf der 15. Etappe dann die 2. Bergankunft des Giro 2020. Rivolto nach Piancavallo, 183 Kilometer lang.
zweite Bergankunft und vorher auch schon eine schwierige Etappe. Also es geht zwar immer nur, die Anstiege sind immer nur so auf 1000, 1200 Meter über dem Meer, aber ja, vier Anstiege auf 183 Kilometer. Den Schlussanstieg, der liegt auf knapp 1300 Metern, über 14 Kilometer lang, fast 8% Steigung. Also das ist dann jetzt schon, ich glaube, der Giro, also wenn er bis dahin irgendwie so ein bisschen dahin geplätschert sein sollte im Gesamtklassement, dann wird's jetzt, glaube ich, richtig ernst, weil am nächsten Tag ist auch der zweite Ruhetag. Das heißt, da können wir wirklich erwarten, dass die Favoriten sich am Schlussanstieg das richtig geben werden. Letzte Zielankunft war 2017, damals hat Mikel Landa gewonnen. Und 1998, da sind wir wieder bei Marco Pantani, der hat nämlich damals beim Giro dort gewonnen und dann auch den Giro gewonnen. Also auch wieder historisch sehr aufgeladen, was den Giro und was Italien betrifft. Und wie gesagt, so vor dem zweiten Ruhetag, da kann man nochmal einen raushauen, wie man so schön sagt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk. Auf die Zirbelnuss. Füchsle-Talk. BV Beben. Unter Flutlicht. Werkskantine am Wasserturm. Und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Damit man sich dann an diesem Ruhetag auch wirklich erholen kann, weil die dritte Woche, die ist richtig schwer. Da sind drei ganz lange Etappen dabei, zwei sogar mit einer Bergankunft und dann auch noch in Folge und sogar eine mit 250 Kilometern. Also die letzte Woche, das ist ein richtig hartes Brett für alle.
Ja, also fünf Etappen in Serie, über 200 Kilometer in der dritten Woche. Ich weiß nicht, ob es das mal gab. Also es gab ja schon oft schwere dritte Wochen, gerade auch beim Giro. Aber dass jetzt wirklich alle Etappen, also ich klammer jetzt mal das Zeitfahren am letzten Tag aus, das sind ja nur 15 Kilometer, aber dass da alle Etappen, alle Massenstartetappen über 200 Kilometer haben, boah, das muss schon ganz, ganz lange her sein, dass das mal der Fall war.
Geht los mit der 17. Etappe Bassano, mit der 16. natürlich, Udine nach San Daniele, Daniele del Friuli, 228 Kilometer. Wieder was für die Pascheure auf diesem welligen Profil?
Ja, vielleicht sogar auch was für die Ausreißer. Es geht halt auch den ganzen Tag hoch und runter, dann gibt's in San Daniele del Friuli noch so eine Schlussrunde, die dann noch zwei, dreimal befahren werden muss. Auch wieder über einen Anstieg führend, also durchaus anspruchsvoll, so ein bisschen wie, ich meine jetzt mal die 10. Etappe, ja genau, die 10. Etappe. Also auch wie schon nach dem ersten Ruhetag gibt's jetzt hier am Tag nach dem zweiten Ruhetag auch eine Etappe, wo man wirklich aufpassen muss als Klassementfahrer. Also schlechte Beine darf man nicht haben. Ich glaube jetzt nicht, dass wir Attacken der Klassementfahrer erleben werden, denn die nächsten beiden Etappen, da geht's halt dann richtig in die Alpen rein. Aber trotzdem, ja, wenn du da irgendwie Sturz hast, Defekt oder einfach nur einen schlechten Tag, dann kannst du da halt auch wirklich fies Zeit verlieren und vielleicht sogar mehr, als du auf einer richtigen Bergetappe verlieren würdest.
Auf jeden Fall dürfen die Klassementfahrer nicht den Fehler machen, wie ich, die 16. Etappe fast gedanklich überspringen und schon zur 17. kommen, denn es kann eben gefährlich werden. Aber die 17., die hat's dann auch nochmal in sich. 5500 Höhenmeter insgesamt auf den 202 Kilometern von Bassano del Grappa nach Madonna di Campiglio.
Ja, unfassbar. Das ist eigentlich müsste man sagen, das ist eine Königsetappe. Aber das Schlimme ist, da kommen halt noch zwei so eine Dinger. Also ich kann das schon mal vorwegnehmen. Also ich habe so nach der Streckenpräsentation mir überlegt, okay, was ist die Königsetappe? Gibt's eigentlich drei davon, könnte man fast sagen. Ja, also vier wirklich heftige Anstiege. Es beginnt mit Forcella Valbona nach rund 65 Kilometern. Das ist ein über 20 Kilometer langer Anstieg mit fast 7%. Dann der Monte Bondone nach 119 Kilometern, auch 19 Kilometer lang, über 7%. Der Passo Durone ist noch so auf dem Papier der einfachste. Der kommt so gut 35 Kilometer vor dem Ziel, 10 Kilometer lang bei 6%, kann aber auch die Möglichkeit sein für einen frühen Angriff. Das wissen wir nicht, das hängt natürlich so ein bisschen von ab, wie die Konstellation im Gesamtklassement ist. Dann der Schlussanstieg, geht auch auf nochmal ja, fast 1500 Meter hoch, 11,4 Kilometer lang bei 6%. Also die letzten beiden Anstiege sind jetzt auf dem Papier nicht die schwersten an dem Tag, aber gerade mit den beiden, mit Fort Keller Valbona und Monte Bondone zuvor, ist das in Summe halt schon echt hart. Und ja, 5.500 Höhenmeter, gut, da muss man immer gucken. Das wird ja auch immer gerne ein bisschen übertrieben angegeben. Aber ich glaube, 5.000 werden es schon mindestens sein und das ist schon richtig heftig.
Und noch heftiger wird's, du hast es eben schon angeteased, auf der 18. Etappe Pinzolo nach Laghi di Cancano. 209 Kilometer lang und da haben wir 5.800 Höhenmeter, so circa.
Ja, also es ist für mich so, in meinem Herzen ist das die Königsetappe, weil es über den Stelvio geht und das ja so der berühmte, legendäre Anstieg in Italien ist. Aber ich arbeite es mal chronologisch auf, also ja, fast 5.800 Höhenmeter. Wie gesagt, auch wieder mit Vorsicht zu genießen, aber auf jeden Fall deutlich über 5.000. Es geht vom Start weg direkt bergauf. Also man startet in Pinzolo, da ist man am Tag vorher zu Beginn des Schlussanstieges schon durchgefahren und jetzt fährt man den Schlussanstieg von gestern quasi nochmal hoch, gleich am Anfang, der zum Passo Campo Carlo Magno. Ja, 14 Kilometer, 5,8% ist jetzt nicht super steil, aber man muss sich halt vorher schon gut warm fahren, denn das wird gleich richtig in die Vollen gehen. Das ist wirklich eine Etappe, wo man auch mit einer sehr, sehr frühen Attacke oder zumindest mit dem Entsenden von Teamkollegen in die Spitzengruppe das Rennen sehr verrückt machen kann. Danach geht's über den Passo Castrin oder zu Deutsch auch das Hofmartjoch. Wir sind ja da ja in Südtirol. Da gibt's die Pässe ja auch immer in deutscher Ausführung. Sind aber auch wieder 11,2 Kilometer bei über 7%. Danach kommt, man möchte fast meinen, ein längeres Tal von Meran Richtung Stilfser Joch, aber das geht auch durchs Finchgau die ganze Zeit so leicht ansteigend. Wenn du da noch Gegenwind irgendwie im Tal hast, dann wird's richtig eklig. Und dann, ja, kommt dieser berühmte Pass, der Passo dello Stelvio oder auch das Stilfser Joch. Die Cima Coppi in diesem Jahr, das ist der höchste Punkt des Giro mit 2753 Metern über dem Meer. Wir haben 25,7 Kilometer bei 7,2% und natürlich die berühmten 48 Haarnadelkurven. Also das ist eigentlich so die berühmtere Seite des Stilfser Jochs. Die wurde aber beim Giro zuletzt im Jahr 2005 von dieser Seite aus befahren. Also in den Jahren dazwischen oder seit 2005 ist man immer von der anderen Seite, von Bormio ausgekommen. Und 2005 gab es auch den großen Einbruch von Ivan Basso damals, der sich Hoffnung gemacht hatte, den Giro zu gewinnen, das aber erst dann ein Jahr später geschafft hat. Wir müssen natürlich mal gucken. Wir hatten es in diesem Jahr mit dem Gavia, der wegen Schnee gestrichen werden musste. Wir hatten es auch schon in der Vergangenheit, dass Pässe gestrichen werden mussten. Gerade auch das Stilfser Joch, erinnere ich mich, 2013 wurde ja die Abfahrt, 2014 war es, Entschuldigung, wurde die Abfahrt neutralisiert. Weil da einfach so viel Schnee oben lag und es wirklich saukalt war. Es gäbe aber Alternativen für diese Etappe, um trotzdem zu diesem Lago di Cancano zu kommen. Man könnte dann halt über den Passo Tonale fahren und sich dann aussuchen, ob man Gavia, Mortirolo oder Apriza nimmt, je nachdem, wie der Schnee liegt. Also Gavia dann wahrscheinlich eher nicht, weil der auch fast 2700 Meter hoch ist. Aber es gibt da auf jeden Fall die Möglichkeit, Alternativen zu bauen für die Etappe, damit sie jetzt nicht ausfallen muss. Und der Schlussanstieg selber ist jetzt beim Giro selber nicht ganz so bekannt. Lago di Cancano sind 8,7 Kilometer bei 7,2%, geht aber auch auf fast 2000 Meter hoch. Wir kennen es aber vom Giro d'Italia der Frauen. Dort hat 2019 Annemiek van Vleuten gewonnen mit über 3 Minuten oder fast 3 Minuten Vorsprung. Die Straße am See direkt oder an diesen Seen ist geschottert. Jetzt weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, bis wohin genau oder wo genau der Zielbogen aufgespannt wird. Aber es kann durchaus sein, dass da auf den letzten Metern nochmal eine Schotterpassage ansteht. Würde ja diese ohnehin schon nicht ganz so einfache Etappe dann wahrscheinlich nochmal das Sahnehäubchen oben drauf geben.
Und die Sprinter, die diese Tortur überleben, die werden dann auf der 19. Etappe belohnt mit einer flachen Sprinter-Etappe, obwohl belohnt von Morbegno nach Asti, 251 Kilometer nach der Tortur, eine richtige Belohnung ist das auch nicht.
Ja, das ist richtig hart. Also bin ich auch mal gespannt, wie viele da noch im Rennen sind, die sich noch belohnen wollen. Ich glaube, diese Etappe wurde da eingefügt, damit nicht, wie schon so manches Mal beim Giro, alle Sprinter irgendwie zu Beginn der dritten Woche sagen, jo, vielen Dank, ciao ragazzi, wir sagen tschüss. Es ist eigentlich eine perfekte Sprinter-Etappe. Es ist flach, es ist lang, auch die Klassementfahrer, die werden den Tag nutzen, um dann nochmal durchzuatmen. Also es würde mich wundern, wenn es da keinen Sprint gibt, aber ja, wenn du als Sprinter schon angeschlagen bist und vielleicht auch deine Mannschaft nicht mehr ganz vollzählig ist, dann kann es halt auch passieren, dass sich irgendwie eine Gruppe absetzt mit angriffslustigen Fahrern, die sich imstande sehen, die Etappe zu gewinnen. Also da muss man mal gucken, welcher Sprinter beim Giro überhaupt am Start steht und wie viele davon diese 19. Etappe tatsächlich noch in Angriff nehmen.
Und die 20. die hat es dann auch nochmal in sich, von Alba geht's nach Sestriere hoch, 200 Kilometer lang, und man darf sich am Startort nicht den Bauch vollschlagen. Das ist nämlich eine Schokoladenstadt, Alba.
Ja, da kommt Ferrero her. Also ich glaube, an dem Tag kann man sich auch mal einen extra Löffel Nutella aufs Brot schmieren. Das sind auch wieder über 5000 Höhenmeter. Es geht für 72 Kilometer durch Frankreich. Ich glaube, dass es am Anfang einen sehr, sehr harten Kampf um die Ausreisegruppe geben wird. Denn ja, so die ersten gut 108 Kilometer oder ja, die ersten 90 Kilometer ungefähr, 85, 90 Kilometer, ja, flach kann man auch nicht sagen. Es geht ja schon, wenn man das Profil sieht, die ganze Zeit zunehmend bergan. Aber dann, ja, nach so ungefähr 87 Kilometern beginnt der Anstieg zum Colle dell'Agnello, der auch 2732 Meter hoch ist, also nur 20 Höhenmeter weniger hat oder 20 Meter tiefer liegt als der Stelvio vor zwei Tagen. 21 Kilometer lang, 6,9%. Und ich glaube, viele haben noch die Bilder im Kopf von 2016. Da führte die 19. Etappe über den Colle dell'Agnello. Und damals hat dann Steven Kreuzweig tatsächlich in der Abfahrt den Giro verloren, als er da in diese Schneewand gestürzt ist, als Vincenzo Nibali in der Abfahrt mal richtig Gas gegeben hat. Ja, hoffen wir nicht, dass das wieder passiert, aber ja, der Colle dell'Agnello, der ist auf jeden Fall nicht ganz ohne, und es geht danach direkt weiter. Also die anderen Pässe sehen zwar auf dem Papier alle relativ klein aus gegen den Colle dell'Agnello, aber das sind auch richtig, richtig ernste Bergpässe. Also wir sind dann oben auf dem Agnello, ist die Grenze nach Frankreich. Dann geht's runter in Richtung Gilestre, dann aber an der Schlucht rechts weg und dann hoch auf den Col d'Isoire, den wir von der Tour de France ja eigentlich schon sehr gut kennen. Der wird ja da auch fast jedes Jahr mittlerweile befahren. Ist auch 2360 Meter hoch, 14 Kilometer lang, über 7%. Das ist die Auffahrt vom Süden über die Casse des Cerd, also über diese Steinwüste, die sich so ja knapp 2 Kilometer vor dem Gipfel befindet. Da kommt eine kurze Abfahrt. Das ist auf jeden Fall ein Berg, wo man angreifen kann. Denn so die ersten 7, 8 Kilometer, die sind noch relativ gut zu fahren am Isoire. Und dann kommt man irgendwann in den Wald rein. Und da wird die Straße dann steiler und mit Haarnadelkurven gespickt. Da kann man dann auch durchaus mal eine Attacke wagen. Also ich denke da immer wieder bei diesem Anstieg an Andy Schleck 2011 bei der Tour, der dort sein Solo in Richtung Col du Galibier gestartet hat. Vom Isoire oben kommt eigentlich eine relativ gut zu fahrende Abfahrt, gute Straße, breite Straße. Kommt man unten durch Briançon, kennt man auch von der Tour de France, so ein Ort, wo es eigentlich jedes Jahr irgendwie durchgeht. Dann geht's über den Col de Montgenèvre, auch 1900 Meter knapp hoch, wieder nach Italien rüber. Und dann oben auf dem Montgenèvre kurze Abfahrt und dann ja nach Sestriere, der Schlussanstieg. Normalerweise wird Sestriere ja immer von der anderen Seite angefahren und dann kommt man meistens über den Colle delle Finestre. Das macht der Giro in diesem Jahr nicht so. Es gab sogar auch eine Zeit lang Gerüchte, dass in Sestriere nicht Schluss ist, sondern dass man dann nochmal links abbiegt und auf den Monte Freiteve hochfährt. Das wäre eine Schotterstraße gewesen. War den Organisatoren dann aber wahrscheinlich doch zu schwer, weil das wären dann knapp 6000 Höhenmeter geworden. Und das am Ende von so einer schweren dritten Woche von einer Grand Tour war wahrscheinlich dann doch zu riskant. Riskant ist es auch insofern, wir haben natürlich auch wieder ja mit dem Isoire und mit dem Agnello zwei Pässe, die deutlich über 2000 Meter hoch sind. Wie gesagt, sollte es Schnee geben, wird man da eine Alternative suchen müssen. Gibt es aber dann auch Möglichkeiten, die Etappe anders, spontan anders zu gestalten. Also man könnte direkt über Pinerolo nach Sestriere fahren, da ist man so bei 135, 136 Kilometern. Man kann den Colle del Finestre theoretisch noch einbauen, der ist in Anführungsstrichen nur 2100 Meter hoch, das wären dann so 150 Kilometer. Oder man fährt tatsächlich über das Tal im Norden, durch das Susatal und macht dann, fährt entweder direkt von der anderen Seite nach Sestriere hoch oder fährt über Col de Chelle und Montgenèvre, die sind beide nicht ganz so hoch. Dann hat man wesentlich noch ein paar Anstiege mit drin. Also da gibt's auf jeden Fall Möglichkeiten, um bei Schlechtwetter die Etappe dann nochmal umzuplanen. Aber ja, ist natürlich alles Spekulation. Wir wissen natürlich noch nicht, wie das Wetter im Mai in Italien sein wird.
Warten wir es auf jeden Fall ab. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, es gibt auch, wenn es Abstände auf dieser 20. Etappe geben sollte, die jetzt nicht so riesig sind, auf der 21. Etappe, auf der Schlussetappe von Cernusco sul Naviglio nach Mailand in einem Einzelzeitfahren über 16,5 Kilometer, genug Möglichkeiten, da vielleicht dann noch die Entscheidung noch zu verändern, noch ein bisschen was rauszufahren. Starker Zeitfahrer könnte da sicherlich noch mal was rausholen, um dann am Ende doch noch das Maglia Rosa zu tragen.
Ja, bin ich mal wirklich, hängt halt wie gesagt davon ab, wie es im Klassement aussieht, aber wenn so ein Tom Dumoulin da, weiß ich nicht, 30 Sekunden hinter einem Miguel Angel Lopez liegt, dann würde ich nichts ausschließen wollen. Also da kann man schon noch mal ein bisschen was rausholen. Und gerade Dumoulin hat ja da beste Erinnerungen an Mailand, beziehungsweise sogar auch an das Ziel. Das liegt ja am Mailänder Dom. Und dort hat er ja 2017 den Giro-Sieg perfekt gemacht, als er da am letzten Tag im Einzelzeitfahren noch von Platz 4 auf Platz 1 vorgefahren ist im Gesamtklassement. Damals waren es aber 29 Kilometer von Monza nach Mailand. Ja, klingt auf dem Papier relativ kurz, das Zeitfahren, aber ja, wenn die Zeitabstände knapp sind, dann kann da durchaus nochmal was passieren.
Und jetzt gehen wir, nachdem wir die Etappen, die 21, ausführlich vorgestellt haben, gleich noch nach einer kurzen Pause hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de, der Frage nach, wem liegt denn diese Streckenführung vermutlich jetzt? Wer könnte denn da 2020 am Ende beim Mailänder Dom dann das Maglia Rosa übergestreift bekommen? Kurze Pause, dann geht's weiter.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Giro 2020 in der Analyse hier bei uns auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Erik Gutglück, unser Experte heute, der ja eben schon die Strecke des Giro 2020 ausführlich vorgestellt hat. Erik, jetzt müssen wir nochmal gucken, wem könnte denn diese Strecke, die Giro-Organisatoren dahingestellt haben, dann am Ende am besten liegen. Was wir sagen können, ist ein ausgeglichener Kurs. Für jeden Fahrertyp ist eigentlich irgendwas dabei. Also von daher ist das Feld der Favoriten vielleicht schon mal etwas größer.
Ja, und auch das Feld der Leute, die der Giro anziehen kann. Ne? Also wir wissen ja, oder bei der Tour haben wir ja schon gesagt, ja, das ist irgendwie sowas für die Kletterer, weil das Zeitfahren nicht ganz so wichtig ist. Und beim Giro ist das in diesem Fall ja doch ein bisschen anders. Ne? Also wir haben halt, klar, mit diese sehr schwere dritte Woche mit auch sehr, sehr vielen Höhenmetern und sehr langen Etappen, die natürlich den Bergfahrern entgegenkommt. Wir haben aber auch gleichzeitig drei weitgehend flache Zeitfahren mit fast 60 Kilometern in Summe. Und ich denke da gerade an so einen Tom Dumoulin oder einen Geraint Thomas, da ich glaube, dass sie in ihren Mannschaften Jumbo-Visma und Ineos gerade was die Tour angeht, andere Fahrer vor die Nase gesetzt bekommen, beziehungsweise ich glaube, dass die Tour einem Primoz Roglic zum Beispiel deutlich besser liegt als Tom Dumoulin, und die werden ja nächstes Jahr beide für Ineos, sage ich schon, für Jumbo-Visma fahren. Deshalb glaube ich persönlich, dass bei Jumbo Tom Dumoulin den Giro fahren wird. Bei Ineos muss man natürlich mal gucken, weil Richard Carapaz, den Giro-Sieger von 2019, haben sie sich ja jetzt auch in den Kader geholt, und der hat ja bei der Teampräsentation gestern auch gesagt, ja, Giro bin ich gerne wieder dabei. Da ja, wird er bestimmt nicht mitfahren, um irgendwie den Helfer zu machen. Also ich glaube schon, Ineos wird da mit ein, zwei sehr guten Karten in den Giro gehen. Und das könnte durchaus das Duo Carapaz-Thomas sein. Das würde mich gar nicht wundern.
Also werden wir mal abwarten, was da dann tatsächlich passiert. Pegatar Sagan, hatten wir ja schon gesagt, auch dabei, Giro-Debüt. Was könnte das für Pascal Ackermanns Tourchancen bedeuten?
Ja, irgendwie alles und nichts, ne? Prinzipiell wäre man jetzt erstmal geneigt, Pascal Ackermann, also nach diesem Jahr, was er jetzt hatte, hat er natürlich berechtigte Ansprüche, die Tour zu fahren nächstes Jahr. Gar keine Frage. Es ist bei Bora natürlich die Konstellation ein bisschen schwierig. Sie haben auf der einen Seite einen Peter Sagan, der halt das Aushängeschild ist, und beim größten Radrennen der Welt lässt du halt das Aushängeschild nicht zu Hause, sprich bei der Tour. Auf der anderen Seite hast du einen Emanuel Buchmann, der jetzt dieses Jahr Vierter war bei der Tour, nächstes Jahr das Podium angreifen möchte und natürlich auch berechtigterweise sagt, okay, ich brauche halt noch ein, zwei Berghelfer mehr, wenn's in Richtung Podium gehen soll. Und bei nur 8 Fahrern im Kader dann zu sagen, wir nehmen einen Sagan zur Tour mit und einen Pascal Ackermann und noch wahrscheinlich einen Anfahrer für Pascal Ackermann, namentlich dann Rüdiger Selig, das beißt sich halt dann irgendwann. Also dann machst du irgendwann alles so ein bisschen und nichts irgendwie richtig. Deshalb bin ich mal gespannt, wie Bora das fährt. Also gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man Pascal Ackermann nächstes Jahr mit einer Vuelta-Teilnahme abspeist. Also der wird auf jeden Fall eine Grand Tour fahren wollen, und der muss eigentlich auch von seinen Ergebnissen her eine Grand Tour fahren. Und er wäre auch, wenn er die Tour fahren sollte, aus meiner Sicht ein Kandidat für Etappensieger. Also der fährt da nicht als Füllwerk mit, sondern der kann da durchaus ein, zwei Etappen holen. Von daher, ja, bin ich da mal gespannt. Also vielleicht klärt sich das ja auch alles durch irgendeinen Sturz oder irgendeine Krankheit, was wir natürlich keinem wünschen. Das kann natürlich sich alles nochmal dann dadurch von alleine ergeben, wie man es macht. Aber prinzipiell, ja. Ich weiß nicht, ob wir Pascal Ackermann bei der Tour sehen. Ich bin da irgendwie optimistisch und zugleich auch pessimistisch.
Es sind ja auf jeden Fall noch ein paar Monate, bis dann der Giro an den Start geht, bis die Tour dann läuft, sogar noch länger. Wir werden das alles erleben, natürlich in der Radsportsaison 2020, dann auch hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Soweit erstmal die Einstimmung und die Vorfreude, die wir jetzt schon verspüren, wenn wir an den Giro und wie bei unserem letzten Podcast an die Tour dann schon mal denken, haben wir euch hoffentlich transportiert. Vielleicht seid ihr auch ein bisschen angesteckt worden von dieser Vorfreude und freut euch genauso auf die Saison 2020, die ihr dann auch hier wieder in Podcast-Form natürlich verfolgen könnt und in schriftlicher Form selbstverständlich bei den Kollegen von radsportnews.com. Das war's für uns für heute. Vielen Dank, Erik.
Ja, danke auch. Ich bin gespannt, wie wird der Giro und vor allem, was bedeutet Peter Sagans Giro-Teilnahme für Pascal Ackermanns Tourchancen? Das ist wirklich spannend und da wird es sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch viel zu lesen und zu hören geben zu dem Thema.
Und wenn ihr die Beantwortung dieser Frage hören wollt, dann abonniert doch am besten jetzt schon gleich Radio Tour, den Radsport Talk mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes, oder ihr merkt es euch einfach und hört ihn bei uns auf der Webseite auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank.
Hey. Radio Tour, der Radsport Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportpodcast.de. Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass,
ja, das stimmt,
alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister?
Wer kann die All Blacks gefährden?
Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Balmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de.